Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich habe mich hier zusammengemuckelt mit dem Micha in einem Lagerfeuer-Podcast. Guten Morgen, Micha.
Guten Morgen, das passt ja wunderbar von der Einleitung.
ja, vor allem, weil es jetzt ja Ostern nochmal so ein Wintereinbruch gegeben hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Ruhrgebiet auch, da gibt es keinen Winter, oder da gibt es einfach nur graue Asche, die da
regnet. Der ist grundsätzlich immer grau, aber es ist auch heute sehr, sehr kalt. Deswegen fühlt es sich so ein bisschen an, als wäre der, gibt es auch Bezeichnung für, ne? Wie heißt das? Da gibt es irgendwie diese Tage, die dann nochmal kalt werden, bevor der Sommer kommt.
Sind es, glaube ich, die Eisheiligen oder so? Kann es sein?
Ich glaube schon, die Eisheiligen irgendwie so. Dieser Begriff schwirrt mir jetzt gerade so durch den Kopf, aber so ist es ja. Also ich friere mir gerade den Arsch ab. Ich bin froh, dass ich Kaffee habe.
Gut, und es passt auch perfekt zu unserem Spiel, weil wir reden nämlich über Kona. Mhm. Ein Indie-Spiel eines kanadischen Entwicklers aus Quebec City. Das weiß ich deswegen so genau, weil wer unsere Kanada-Folge gehört hat, die noch vor den Osterferien ausgestrahlt wurde, der weiß, dass ich sogar bei denen im Studio war. Und das ist denen ihr Erstlingswerk. Parabole Entertainment heißen die, oder Parabole Studios. Und das Spiel passenderweise auch in Quebec. Also sie haben mehr oder weniger ihre Heimatprovinz gleich auch als Schauplatz des Spiels gewählt. Und man reist zurück ins Quebec der 70er Jahre.
Ja, 70er Jahre, genau. Ne? Genau, 70er Jahre. Man schlüpft in die Rolle eines Privatdetektivs, der zunächst einen sehr unscheinbaren Auftrag bekommt von einem Auftraggeber. Da geht's erstmal nur um Vandalismus, aber sobald in dem Moment, wo er ankommt und irgendwie merkt, so, hä, wo ist der Typ, der ist nicht zum Treffpunkt erschienen, du fährst dann ein Stück weiter und so viel sei verraten, man findet dann die Leiche des Auftraggebers, der merkt man, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist komisch. Ich muss der Sache auf den Grund gehen und fortan fängt es an, eine investigative Geschichte zu werden.
Genau, und einen wichtigen Handlungsaspekt, deswegen haben wir auch am Anfang immer gesagt, kalt und Lagerfeuer und so. Mhm. Du kommst da hin und hast einen Unfall, also dir kommt irgendwie einer auf der Straße entgegen und dann hast du mit dem Auto einen Unfall und wirst kurz bewusstlos. Und als du wieder aufwachst, ist alles weiß, weil du in einen Blizzard geraten bist. Das war schon angesagt, dass dieser Sturm kommen wird, aber du hast mehr oder weniger den Schneeeinbruch nicht erlebt, weil du derzeit dann nach dem Autounfall bewusstlos warst. Mhm. Und als du eben wieder aufwachst, ist alles weiß und tief eingeschneit und dein Auto springt auch erstmal nicht mehr wieder an und dann versuchst du halt, dich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Und genau, der erste Punkt ist eine Tankstelle. Also das ist nicht zwangsläufig der erste Punkt, man kann dann einfach auch weiter da irgendwie erforschen, aber ich glaube, es ist vom Spiel schon so gewollt, dass man da hingeht, weil man eben da in dieser Tankstelle dann sich umschaut, weil die halt die erste Location ist, die halt an der Straße ist, am Ortseingang. Und da findet man eben dann, wie du richtig sagst, seinen Auftraggeber und der ist tot und wurde ermordet und ab da wird's dann mystisch auch so.
Also genau. Das
heißt, du versuchst dann eben da durch den Schnee zu stapfen und rauszufinden, was los ist.
Ja, vielleicht können wir kurz den Rahmen setzen, irgendwie, wie dieses Spiel halt auch aussieht. Also es ist so, ich würde so sagen, es fällt so ein Genre in so eine Mystery-Adventure-Survival-Horror-Richtung. Das ist so eine Mixtur aus diesen drei Elementen. Und das Ganze spielt sich so aus der Ich-Perspektive. Das hat so, also du siehst deine Figuren nie von außen, sondern man sieht immer so die eigenen Hände. Man kann so an sich herunterschauen und so. Und es macht so vom ersten Eindruck her so den, hat das so ein bisschen die Ästhetik und den Flow von so den, Achtung, ich benutze dieses Wort sehr absichtlich, Walking-Simulatoren. Also so wie Gone Home und so in diese Richtung. Aber man merkt dann relativ schnell, dass da eigentlich sehr viel ansonsten noch an Adventure-Mechanik drinsteckt. Also man kann mit vielen Objekten interagieren, du kannst halt sehr viele Objekte dir angucken, die auch in dein Inventar aufnehmen und so weiter und so fort. Und gerade so am Anfang, deswegen hier auch sehr passend, warum wir uns hier den Arsch abfrieren, gerade bei den Eisheiligen, ist, dass man auch im Spiel erfrieren kann. So, das ist so die erste Erfahrung, die du am Anfang nach diesem Unfall machst. Du gehst raus, dieser Blizzard kommt, deine Sicht fängt an, so ein bisschen zu gefrieren. Also du kriegst dann so einen Schleier auf dem Bildschirm und dann erklärt dir das Spiel, dass du dich immer warm halten musst. Und das machst du immer mit Lagerfeuer und anderen Dingen. Und deswegen spielen in diesen Adventure-Aspekten dann auch noch ganz viele Survival-Aspekte mit ein. Also du musst immer dafür sorgen, dass dein Charakter warm genug ist. Und Es gibt auch so einige sehr, sehr rudimentäre Standard Kampfelemente irgendwie so mit drin. Also es ist nicht im Fokus des Spiels, aber man kann durchaus auch mal eine Waffe abfeuern oder so. Also so ungefähr, damit man sich vorstellen kann, wie das ungefähre Gameplay aussieht.
Ich würde es bezeichnen als Mischung aus Firewatch, Schollert, Kolat oder so, wo wir nie genau wissen, wie man es aussprechen muss.
Genau, ja.
Und so Vanishing of Ethan Carter. Ne? Also so diese drei Spiele oder Elemente aus diesen drei Spielen so zusammengemischt, durchaus zu einer neuen Mischung. Also es ist jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, naja, ist jetzt halt nochmal irgendwie das Gleiche, sondern sie haben schon auch eigene Ideen. Aber es lebt tendenziell mehr von der Atmosphäre, finde ich, als von Gameplay. Also spielerisch stapft man da eigentlich nur rum. Klar, es gibt so ein paar Rätselelemente. Es gibt auch eben so Handlungspunkte, wo du dann eher, wie man das halt aus diesen Walking-Simulatoren kennt, irgendwo hinkommst und nur versuchst rauszufinden, was da los war. Mhm. Also es gibt wenig, wie sagt man da, aktive Handlungen, sondern es ist eher so dieses After-the-Facts-Erzählung.
Genau.
Du kommst halt hin, findest irgendwie ein verlassenes Haus und wunderst dich, warum da noch Essen auf dem Tisch steht und was ist denn hier los? Und das Feuer knistert noch so ungefähr. Also da mussten gerade erst die Leute aufgebrochen sein und dann versuchst du halt rauszufinden, findest dann irgendwie einen Brief und versuchst dir halt nach und nach so zu ergründen, was da eigentlich passiert ist. Das kennt man ja eben aus diesen Walking-Simulatoren. Mhm. Aber ich fand's halt hier auch ganz cool, dass es dann eben doch noch Rätsel gab. Also, dass es doch noch sowas so von Survival-Horror hat. Also, ich kann mich an diese Anfangsszene in der Tankstelle erinnern, ja, wo man dann eben irgendwie die Benzinpumpe erst anstellen muss und dann muss man irgendwie erst den Generator anmachen, weil sonst läuft die Benzinpumpe nicht. Und also quasi so Schritt für Schritt versuchst du halt rauszufinden, was hier eigentlich kaputt ist und versuchst es dann zu reparieren und hast halt eben diese klassischen Survival-Horror-Elemente, dass es gar nicht darum geht, dass du jetzt da irgendwie um dein Überleben kämpfst, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern du hast halt irgendwie nur so das Gefühl, hier ist irgendwie was Bedrohliches und wenn ich jetzt nicht schnell diese Pumpe hier anmache, dann wird's irgendwie dramatisch, aber eigentlich hast du nichts Unmittelbares, was dich jetzt bedroht, ne?
Bis auf die Kälte natürlich. Also am Anfang ist diese an dieser Tankstelle, du musst halt natürlich auch raus, um den Generator anzumachen und du musst dann auch mal in einem Waldabschnitt rein und so. Und dir ist wird dann auch relativ schnell klar, dass dein größter Feind halt die Zeit ist. Die in der Tankstelle fängst dann auch so langsam irgendwie an zu frieren. Und wenn du jetzt nicht die Heizung irgendwie anmachst oder so, dann wirst du erfrieren. Das ist so, glaube ich, die größte Bedrohung, die du jetzt erstmal hast in diesem Spiel. Also da kommt später natürlich noch ein bisschen mehr. Man macht am Anfang schon relativ früh Bekanntschaft mit Wölfen. Die greifen nicht direkt an, aber die streuen dann immer so rum und gehen dann immer so in offene Wohnungen rein und plündern den Kühlschrank oder so.
Aber selbst das finde ich cool, ja, dass die Wölfe, dass du irgendwo hinkommst und dann auf einmal kommt halt so ein Wolf aus einer Hütte rausgerannt und ist dann so ein Jumpscare, du erschrickst dich ganz kurz, aber der rennt halt einfach weg. Also, weil, wie das halt oft in der Natur ist, dass Tiere meistens eher Angst vor dir haben und eigentlich nur angreifen, wenn du sie angreifst oder wenn du irgendwie versuchst, ihnen ihr Futter wegzunehmen oder so. Aber tendenziell ist die Natur in dem Fall jetzt auch nicht so diese klassische Bedrohung, wie dass dich halt jedes Viech sofort angreift, wie man es halt aus Spielen kennt, sondern der Wolf erschrickt sich halt einfach nur, weil du da kommst und dann haut er halt erstmal ab. Genau. Aber der hat auch einfach nur in der Hütte nach was Essbarem gesucht. Ne?
Wirkt da auf jeden Fall in dem Moment sehr, sehr plausibel so. Aber ich finde, du hast was Wichtiges angesprochen. Ich finde, also mir persönlich waren zu wenig Rätsel in dem Spiel irgendwie drin, aber ich finde, die Rätsel, die da sind, sind geil. Weil das immer solche Rätsel sind, die irgendwie mit der Umgebung verwoben sind und die irgendwie plausibel sind. Das sind nicht so diese, ich sag mal, Resident Evil-Dinger, wo du dann irgendwelche obskuren Gegenstände findest und den Schattenwurf so drehen musst, dass daraus ein Insekt wird oder so. Also so, so völlig abgedrehte Sachen. Sondern das sind immer so sehr plausible, nachvollziehbare Rätsel, die sich aus der Situation ergeben. Also ich finde dieses, ohne da jetzt auch zu spoilern, weil ich finde, Teil der Überraschung ist halt auch, dann damit konfrontiert zu werden. Aber diese Anfangssituation an der Tankstelle ist da auch total super. Das ist ein ganz einfaches Problem. Der Generator fällt aus, irgendeine Sicherung ist rausgeflogen und dann musst du erstmal herausfinden, wie bekomme ich jetzt diesen Generator an? Und dann stellst du auch fest, dass es innerhalb dieses ganzen Systems, des Generatorsystems, so ein paar kleine Kniffe gibt. Da hat der Besitzer so ein bisschen drumherum gebastelt, damit halt mit einem Generator zwei Gebäude bedienen kann und du musst dann mit Schaltern hantieren und so weiter und so fort. Und das wirkt nie so aufgesetzt, das wirkt alles sehr, sehr so in der Welt verankert, sehr plausibel und das finde ich ziemlich cool.
Ja, weil es halt auch einfach ein glaubwürdiges Rätsel ist. Du hast halt nicht, wie du richtig sagst, diese Rätsel, wo du, oh, du musst diesen Smaragdstein hier in die Tür einsetzen, damit du dann hinten in den Keller kannst, wo dann der Generator steht, sondern was ja, für ein Blödsinn. Genau. Ja, du hast halt irgendwie einen Generator, der muss halt anspringen, damit die Benzinpumpe läuft und der Generator springt aber halt nur an, wenn die Sicherung drin ist und wenn die Schalter richtig gestellt sind und wenn der dann anspringt, dann geht auch die Pumpe und also alles wirklich auch nachvollziehbar erklärt und das hat das Spiel natürlich dann auch zu deinem Vorteil genutzt, dass es dir halt nichts erklärt. Also es sagt jetzt nicht, oh, dies ist ein Stromgenerator. Ein Stromgenerator erzeugt Strom. Also solltest du ihn anschalten, um Strom zu erzeugen, wie halt so andere Spiele, die dann gerne mal so overexplainen oder dir halt jeden Schritt erklären, sondern es ist in dem Fall, du willst die Pumpe anmachen und hörst halt, wie die so klock, klock, klock. Und dann weißt du, ah, okay, die ist irgendwie offenbar tot und die braucht Strom. Da stand jetzt nicht, du musst dafür sorgen, dass da Strom durchfließt, sondern das war mir in dem Fall logisch. Und dass dann natürlich ein Generator da steht, wo ich dann auch weiß, dass er Strom erzeugt. Also ich fand die Rätsel halt einfach deswegen so cool, die wenigen, die es gab, zugegebenermaßen, weil sie irgendwie halt nachvollziehbar wirkten, ohne dass das Spiel halt so overexplained hat, was jetzt eigentlich das Rätsel ist. Ne?
Und das ist ja generell eine ziemlich gute Stärke von Kona, finde ich. Also du kommst, dieser Anfangsabschnitt, der keine 10 Minuten geht oder so, das ist so eine Einführung, da geht das alles noch sehr, sehr linear los und da wird erstmal noch ein bisschen das Setup erklärt, dass du im Kanada der 70er unterwegs bist und dass du bist Privatdetektiv und du wurdest gerufen und dies und das und das ist so ein Erzähler, der dir, der das alles aus und oft dann auch kommentiert, der erzählt das auch ziemlich cool, so eine sehr bassige Privatdetektivstimme, so ein ganz kleines bisschen selbstgefällig auch dabei und so, also passt gut zu diesem Charakter und nach diesem ersten Abschnitt öffnet sich diese ganze Welt und du kannst die ganze Geschichte nonlinear zusammensetzen. Das ist so eine Erzählweise, die ziemlich cool ist eigentlich und noch sehr gut zu diesem Privatdetektiv passt, weil du kannst dann fortan, hast dann so eine Karte, du kannst dich frei auf dieser Karte umherbewegen, du hast auch ein Auto, wo du wo du längere Strecken dann auch zurücklegen kannst und diese ganzen Hinweise, die du zusammensetzt, sind so im Spiel implementiert, dass du sie nicht, dass du sie in der beliebigen Reihenfolge zusammensetzen kannst irgendwie. Und das ist ziemlich cool und passt sehr, sehr gut zu dem Charakter des Detektivs. Also du hast dann selber das Gefühl, auch wirklich investigativ unterwegs zu sein. Und das Spiel zeigt dir das auch gar nicht. Also es sagt irgendwie jetzt nicht so, oh, jetzt gehen wir dahin. Oder es gibt diese Situation, die du jetzt zuerst lösen musst und so. Und auch wenn du in so einem verlassenen Haus irgendwie drin stehst und du merkst, irgendwas ist hier komisch, irgendwas stimmt hier nicht und so, dann sagt dir das Spiel aber auch nie, gibt dir nie diesen Fingerzeig darauf, was du jetzt als nächstes tun sollst, sondern dann liegt es an dir auch wirklich diese teilweise sehr detaillierten Umgebungen auch wirklich zu durchsuchen, also wirklich jeden Schrank irgendwie aufzumachen, jede Schublade zu untersuchen, überall reinzusehen und das zu machen. Und das fand ich super cool. Also ich finde, so Spiele, die es dir überlassen, die Denkarbeit dann auch wirklich zu leisten und dann wirklich auch selber aktiv zu werden und mit dieser Welt zu interagieren und du musst wirklich deinen Kopf anstrengen und überlegen, was mache ich als nächstes und auch vielleicht ein bisschen vorplanen, weil ja auch diese Survival-Geschichte damit reinspielt und man jetzt nicht immer die Ressourcen hat, um Lagerfeuer zu machen, fand ich sehr, sehr cool.
Ich wusste, als ich das Spiel gespielt habe, dass du im Podcast dieses Feature auf jeden Fall loben wirst, weil ich weiß, dass du halt Spiele magst, die einen nicht an die Hand nehmen und anhand von irgendwelchen Waypoints genau da durchführen, sondern die halt einfach sagen, hier ist eine Karte, ja, und jetzt finde ich da erstmal selber zurecht. Also man muss sich da die Welt wirklich selber erschließen. Und auch das ist wieder irgendwie plausibel, ne? Weil natürlich würde dieser Detektiv schon irgendwie eine Karte von dem Ort mitnehmen, um sich da zurechtzufinden. Aber er würde sicher jetzt nicht da Schritt für Schritt die Punkte eingezeichnet haben, was er jetzt als nächstes machen soll, sondern du schaust dir das halt an und sagst dann, ah, Moment, schau mal, hier hinten geht's noch in so einen kleinen Weg rein, da ist noch so eine kleine abgelegene Hütte, da war ich glaube ich noch gar nicht, dann gehe ich da auch noch mal hin und so. Und das hat mir tatsächlich auch gut gefallen, dass das Spiel halt an keiner Stelle dir irgendwie so einen blinkenden roten Marker einzeichnet, wo du jetzt hin musst, sondern im Grunde halt sagt, ja, überleg doch selber mal, wo es jetzt weitergehen könnte oder wo warst du denn noch nicht. Und das sorgt natürlich halt auch extrem zu dieser Atmosphäre und deswegen habe ich auch für den Sokolat reingebracht, weil man ja schon auch so ein bisschen irgendwie verloren und hilflos da durch diese Schneewelt stapft, ne?
Ja, ja, die ist ja auch, also die ist ja auch von den Wetterbedingungen relativ überwältigend. Du hast auch wirklich so, also Koda passt da wirklich vom Vergleich perfekt, weil die Witterungsbedingungen sind auch so schlecht, dass man auch teilweise gar nicht so weit gucken kann. Also du hast eine sehr, sehr eingeschränkte Sicht. Das ist visuell leider ein bisschen repetitiv, muss ich sagen. Also das ist nicht so schön gelungen wie bei Kodat, wo man schon das Gefühl hat, also bei Kodat hatte man, obwohl es halt der Schneesturm ist und wurde alles mit Schnee bedeckt, ist schon das Gefühl, sehr viele unterschiedliche, sehr, sehr differenziert gestaltete Umgebungen zu sehen. Das hat man hier bei Kodat zwar leider nicht. Dafür wird es besser, wenn man dann halt irgendwie so ein Haus betrifft. Also die Häuser sind alle sehr unterschiedlich gemacht und sehr, sehr cool. Aber du hast jetzt auch nicht so wirklich bei Kona das Gefühl, dich jetzt unbedingt draußen aufhalten zu wollen. Das ist durchaus positiv zu sehen, weil dieses Spiel erzeugte schon so diese unangenehme Stimmung, so okay, hier draußen herrscht grundsätzlich Lebensgefahr. Das ist so, die Kälte, die arbeitet halt gegen mich, hier sollte ich mich halt nicht zu lange irgendwie aufhalten. Und deswegen sind diese Häuser, egal was da auch passiert, ist ja irgendwie auch so ein kleines bisschen ironischerweise so Safe Havens. Du weißt, ja. Du weißt ja nicht so wirklich, was dich da erwartet. Du kannst da auch reingehen und da können schreckliche Sachen passieren und das sei hier an dieser Stelle auch nicht verraten, was da für Überraschungen kommen. Aber es ist halt irgendwie, also es ist auf jeden Fall nicht irgendwie so, dass es dann so ein Safe House ist, sondern da sind auf jeden Fall Dinge passiert, die auf ein größeres Ereignis Rückschlüsse bieten und so weiter. Und das trotzdem ironischerweise musst du dahin, um dich aufzuwärmen, um Sachen irgendwie einzusammeln, um Ressourcen zu finden und so. Und ich finde, gerade diese Gratwanderung, die macht irgendwie Spaß.
Ich habe aber trotzdem bei dem Spiel irgendwie das Gefühl, es ist noch nicht so ganz zu Ende entwickelt oder es ist so ein Opfer von Feature-Creep geworden, weil ich finde, es gibt so viele Mechaniken, die da drin sind in dem Spiel, die aber irgendwie dann nicht zu Ende geführt sind. Also diese Kältemechanik hast du irgendwie ja schon angesprochen. Dann gibt es auch einen Wert für so Sanity, so Geistesgesundheit. Die kann man dann irgendwie zum Beispiel, indem man raucht, dann verliert man halt ein bisschen Gesundheit, aber man beruhigt sich und gewinnt quasi Sanity hinzu. Oder es gibt so Beruhigungstabletten, die du schlucken kannst und dann füllt sich dieser Wert wieder auf. Und aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, das ist dann da so drin, aber irgendwie habe ich nie Probleme damit gehabt. Also es war nie so, dass jetzt irgendwie dieser Wert total dramatisch nach unten gesunken ist. Also wenn der weg gewesen wäre, dieser Wert oder diese Funktion, hätte ich jetzt auch nicht irgendwie groß was vermisst. Und das Inventarsystem, es gibt so ein Inventarsystem, was man dann aber auch irgendwie nicht wirklich braucht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, sie wollten eigentlich noch mehr machen, sind dann aber irgendwie in Zeitnot geraten oder in Entwicklungskapazitätsmangel und haben dann halt gesagt, ja, jetzt lassen wir das halt irgendwie drin, aber führen diesen Aspekt nicht weiter aus.
Ja, ich habe ein ganz ähnliches Gefühl irgendwie. Und ich finde auch irgendwie, dass bei der technischen Umsetzung und auch bei der Steuerung vor allem so ein bisschen der Polish fehlt. Also ich habe es auf der Xbox One gespielt und da fand ich die Steuerung super frickelig. Also das ist so... Es fühlt sich so an, wie von dem Early Access auf dem PC so auf eine Konsole portiert, ohne sich zu überlegen, wie Konsolensteuerung am besten optimiert werden kann. So, das ist so, als hätte man so eine Maussteuerung genommen, so eine ganz klassische, wo du auch den Dot in der Mitte hast und wo du mit der Maus kannst ja sehr viele, sehr detailliert, sehr kleinere Bewegungen dann irgendwie auch machen und dann zum Beispiel auch so eine kleine Dose oder so kleine Gegenstände ganz gut anvisieren am Bildschirm. Das funktioniert mit so einem Pad, wo der wo diese Sticks ja auch eine Todeszone haben und so weiter, wo man sich auch ganz schnell so ein bisschen zu weit ziehen kann oder so, ist mir das sehr oft passiert, dass ich einfach diese Gegenstände nie getroffen habe. So. Also es ist nicht so wirklich gut auf eine Pad-Steuerung optimiert. So. Und was irgendwie auch noch dazu kommt, ist, dass diese Perspektive, die du hast, so merkwürdig, die Objekte so merkwürdig verzerrt. Also ich finde, die Proportionen im Raum der Gegenstände, die wirkt ein bisschen unwirklich, nicht natürlich so. Und wenn du dann auf den Schreibtisch guckst zum Beispiel und dort irgendwelche Gegenstände nehmen kannst, dann wirkt alles sehr, sehr weit weg. Also das müsste irgendwie vom Gefühl her irgendwie näher sein. Verstehst du, was ich meine? Das ist ganz merkwürdig bei dem Spiel.
Ja, ich weiß, auf was du hinaus willst. Also man hat auch manchmal oft dann Probleme, wenn man irgendwie einen kleinen Schalter treffen muss, dass man dann halt irgendwie den mit dem Stick gar nicht richtig trifft. Also dass man da halt als grobschlächtiger Konsolenspieler, der dann irgendwie auf seinen Sticks da rumrührt, Probleme hat, ganz kleine Punkte anzuvisieren. Also ich fand's jetzt halt in dem Fall okay, oder beziehungsweise tolerierbar, weil ich halt wusste, dass ich da keine Kämpfe machen muss. Also ich finde, bei so einem Adventure-Spiel, wo du halt, gut, dann probierst du halt dreimal rum und irgendwann triffst du diesen blöden Knopf schon. Aber wenn ich da jetzt hätte kämpfen müssen und irgendwie noch genau präzise hätte schießen müssen und irgendwelche kleinen Punkte, also irgendwelche Headshots hätte verteilen müssen und so, dann hätte es mir wahrscheinlich auch eher gefrustet. Also ich fand es jetzt hier okay, weil im Grunde macht man ja nicht viel außer irgendwie rumlaufen, aber ich verstehe, was du meinst, dass man durchaus irgendwie das Gefühl hatte, naja, okay, auf, mit Maus und Tastatur wäre das halt jetzt problemlos gegangen, hier den kleinen Schalter zu treffen. Mit einem Controller war schon ein bisschen schwieriger. Und ja, wie gesagt, also ich habe da schon irgendwie das Gefühl, so, sie hatten da mehr vor und haben es dann aber irgendwie nicht ganz zu Ende gebracht. Und vielleicht auch noch mal so ein bisschen Polish hätte vielleicht auch nicht geschadet. Aber
die Stimmung ist halt geil. Also das, ich muss sagen, das hat mich ja dann am Ende auch dazu gebracht, dieses Spiel dann auch, also neben dieser Open-World-Struktur dann auch wirklich dann durchzuspielen. Also ich finde es spannend. Also ich finde gerade dieses investigative Zusammensetzen aus von dem Puzzleteilen spannend gemacht. Das ist auch eine ziemlich coole Auflösung, finde ich. Hier was drüber zu sagen über die Geschichte wäre jetzt wirklich, das wäre doof, weil dann das ist immer besser, wenn man das hier erfährt, gerade weil man ja als Privatdetektiv selber die Geschichte aufklärt. Aber ich finde, man wird sehr, sehr geschickt in so eine Richtung gesetzt und dann gibt es doch so einen kleinen Turn. Das ist also nicht alles so, wie es scheint. Das ist ganz cool gemacht. Und ich finde die 70er-Jahre-Stimmung, auch wenn die jetzt nicht wirklich wichtig ist, so richtig, finde ich aber cool umgesetzt. Also gerade so mit der Musik, die du manchmal im Radio hörst und so. Ich finde, das haben sie geil gemacht.
Ich finde, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen verwirrend, weil wenn du bei denen auf der Webseite schaust, dann steht da The First Installment in a Series of 4 Games. Jetzt war das Spiel aber irgendwie lange im Early Access, also zumindest auf dem PC, und dort erschienen wohl immer so neue Episoden. Und jetzt bin ich irgendwie selber verwirrt, weil das wird meiner Meinung nach auch irgendwie von denen ihrer Webseite nicht ganz klar. Ist jetzt das, was auf dem Early Access war, dieses Episodenartige? Und ist das, was jetzt auf den Konsolen rausgekommen ist, schon das Finale, also mit allen 4 Episoden? Oder kommen jetzt noch weitere Episoden? Weil ich finde, die Handlung ist schon irgendwie in sich abgeschlossen, aber man kann jetzt aber auch sagen, die Handlung ist eher wie so eine Serienstaffel. Weißt du, so Staffel von einer Serie, die hat ein klares Ende, schon ein Schlusspunkt und auch ein Finale, aber irgendwie kann sie dann auch weitergehen, ne? Und jetzt, wie gesagt, bin ich selber da überfragt. Ich habe extra noch mal bei denen auf der Webseite geschaut und konnte da jetzt mir aber auch nicht irgendwie erschließen, ob das jetzt noch mal weitergeht, ob jetzt Krona 2 kommt oder ob da jetzt weitere Episoden kommen oder ob das jetzt wirklich nur auf diesen Early Access Teil bezogen war. Was?
Ja, ich hoffe ja auf jeden Fall, dass Krona 2 kommt. das schon mal vorab. Also Krona hat mir schon ganz gut gefallen, trotz der Schwächen. Aber also stimmt schon, also in sich geschlossen ist die Geschichte schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch deshalb in die 70er gegangen ist, weil man vielleicht sich die Türen offen hält, um die um andere Personen in anderen Jahrzehnten zu erzählen. Also
ich kann mir vorstellen, clever, ne? Wenn du dann jetzt irgendwie sagst, das nächste Mal kommt da jetzt jemand in den 80ern hin, in den 90ern und in, wie heißen die Nullerjahre, dann hättest du ja deine 4 Episoden jeweils pro Jahrzehnt. Also
das wäre schon gar nicht so schlecht. Also vor allen Dingen, weil man dann, also dann könnte man so eine, wie viel sind es? 4 Stück, ne? Also dann nochmal 80er, 90er, 2000er. Passt doch.
Ja, also sowas, ja. Ich weiß es eben nicht. Also deswegen bin ich da jetzt selber sehr verwirrt. Ist das jetzt die erste Episode? Weil man findet im Spiel jetzt keinen Hinweis, dass er irgendwie am Ende steht to be continued oder dass man im Hauptmenü schon irgendwie die Punkte sieht für die nächsten Episoden. Und ich finde, für 20€ kriegst du diese 5 Stunden und das ist eigentlich für sich genommen vollkommen okay. Und da hätte ich jetzt auch überhaupt nichts zu meckern. Deswegen fand ich das jetzt eben so verwirrend, ob es jetzt da weitergeht oder nicht. Aber ich würde es auch begrüßen, weil ich finde, für ein Erstlingswerk ist es durchaus was mit viel Potenzial. Und ich finde, man sollte dann auch mit einem kleinen Indie-Studio, die gerade erst das Spiel abgeliefert haben, nicht zu hart ins Gericht gehen, weil dafür ist es sehr ordentlich.
Nee, ich find's cool. Also es ist ein cooles Ding. Man muss halt wissen, also was Versteuerung und technische Sachen trifft, ist ja oft bei Indie-Spielen so, dass die ein bisschen dass sie nicht natürlich nicht auf dem gleichen Niveau sind wie bei Großproduktionen, das ist völlig klar. Und ich glaube, das weiß auch jeder, der so ein Spiel dann kauft und weiß, das ist eine kleine Produktion. Ich finde, darauf kann man sich einlassen. Es sei nur an dieser Stelle erwähnt, also es gibt ja Leute, die sagen so, nee, da wird mir, das finde ich, ist mir zu frickelig, vielleicht gucke ich mir da lieber noch mal ein paar Bilder an. Aber dafür können Indie-Entwickler halt einfach mehr geilen Scheiß machen, um es mal so zu sagen. Also es gibt halt einfach im Hintergrund, also sie können sich halt interessantere Geschichten ausdenken oder einfach mehr Wagnisse eingehen. Und Kona ist auf jeden Fall mit seinem 70er-Jahres-Setting und der offenen Struktur bei der Ermittlung auf jeden Fall eine Sache, die sieht man auch sonst nirgendwo anders in dem Spiel. Ich finde vor allen Dingen auch, also Detektivspiele, die ich so kenne, von früher vor allen Dingen, das sind oft diese Full-Motion-Video-Dinger irgendwie, die nicht so cool sind. Oder es sind so diese CSI-Klamotten, wo man so durch vorgerenderte Bilder klickt. Oder es sind so Sachen. Also ich finde generell das Genre des Privatdetektivs oder des Detektivs allgemein ist ja so ein bisschen nicht so, es gibt nicht so viel in dieser Richtung. Ich finde, wenn einen so etwas interessiert irgendwie, dann muss man sich das unbedingt angucken, das Kona, weil es einfach auch nicht viele Spiele in diese Richtung geht irgendwie. Also gerade so, und auch die Horroraspekte sind, also die Survival-Horror-Aspekte sind auch angenehm integriert. Das ist nicht so dieser übliche Schmarrn mit Zombies oder schon wieder irgendein verfluchtes Haus oder, weil keine Ahnung, das, was man schon 100-mal gesehen hat, sondern es ist einfach neu. Es wirkt anders. Es wirkt halt irgendwie frisch und von Setting her richtig cool. Und das hat mir dann am Ende doch, also trotz der technischen Schwächen, eigentlich sehr gut gefallen.
Ich fand's halt auch mal cool, dass die Entwickler da in Kanada gesagt haben, ja, wir wollten halt ein Spiel machen, was halt in Kanada spielt, was halt bei uns spielt, was aus Quebec kommt und in Quebec spielt, weil da kennen wir uns halt aus. Und in Anführungsstrichen irgendwelche amerikanischen Settings, gut, jetzt ist halt dann Quebec und Amerika nicht ganz so unterschiedlich optisch, aber da haben sie halt gesagt, das gibt's ja schon wie Sand am Meer und das kann ich auch durchaus irgendwie nachvollziehen. Also ich find's auch durchaus total cool, wenn halt auch einfach mal andere Geschichten erzählt werden. Also wie hieß denn dieses Jump and Run mit den Inuit?
Ach, das ist super.
Never Alone, oder?
Never Alone, ne? Das ist richtig schön. Das ist ein richtig gutes Ding. Ja, ich finde sowas, wir hatten dieses Thema auch kürzlich noch im Cast. Ich glaube, darüber habe ich mit Dom oder so. Ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe. Muss ich mir mal nachreichen in den Kommentaren. Aber da haben wir auch drüber gesprochen, gerade so bei so Spielen, die sich auf einen bestimmten Ort konzentrieren, wo der Ort eine sehr große Rolle spielt und das jetzt nicht gerade irgendwie in so einer Fantasiespalt spielt. Also oft halt natürlich Horrorspiele, die so authentische Szenarien nehmen, ist das total reizvoll, viel von der eigenen Kultur mitzubringen. Und ich an dieser Stelle, also ich finde das toll, dass die Entwickler gesagt haben, so okay, wir wohnen jetzt hier. Wir kennen uns hier sehr gut aus. Wir wissen einfach ganz genau, auf welche Details wir achten müssen, um diese Umgebung glaubwürdig zu transportieren. Also, weil es zum Beispiel hier nur bestimmte Einrichtungsgegenstände gibt, die es nur in Kanada gibt und das so aus den 70ern. Also es sind oft so Kleinigkeiten wie zum Beispiel so Öfen oder zum Beispiel Herd.
Oder auch französische Schilder halt.
Ja, natürlich. Oder halt auch die Wahl der Tapete oder so. Also oft so ganz einfache Sachen. Aber du findest die einfach nur in einer bestimmten Region. Das ist so, also wenn ihr hier in den Pott kommt, dann findet ihr auch nur bestimmte Beistelltische, die es irgendwie nur im Ruhrpott gibt. Oder wenn man irgendwie in ein anderes Land fährt, dann gibt's da halt bestimmte Einrichtungsgegenstände, die es nur da irgendwo gibt. So klassische, zum Beispiel auch in einem asiatischen Spiel gibt es auch nur bestimmte Bambusgegenstände, die aus Bambus gebaut sind, die es halt nur da gibt. Und das ist toll, dass so etwas in Spielen drin ist, weil das macht so ein Szenario, wo die Umgebung halt auch plausibel wirken soll, hat auch einfach sehr viel da habe ich es eigentlich schon gesagt, eigentlich plausibler. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man dieses Spiel gespielt hat, man hat so eine kleine winzige Reise nach Kanada dann auch gemacht irgendwie so, weil man dann irgendwie so eine leise Ahnung, ein bisschen mehr das Gefühl hat, ein bisschen mehr was von Kanada erfahren zu haben. Und das ist schön.
Schon ganz witzig. Ich meine, das wäre eigentlich fast nochmal Thema für einen eigenen Cast, dass irgendwie so eine, wie nennt man das, so eine Kulturunterwürfigkeit geradezu stattfindet in Richtung USA. Also, keine Ahnung, Ghost Recon Wildlands wird in Frankreich entwickelt, aber es ist natürlich die US Army oder US Special Forces, die da irgendwie im Spiel die Hauptrolle spielen. Horizon wird in Holland entwickelt, aber natürlich spielt alles in den USA und die ganze Vorgeschichte ist alles mit der US-Armee und es ist eine US-Firma, die diese Roboter entwickelt hat und so, ne? Und irgendwie, natürlich kann man immer argumentieren, naja, wenn man halt ein Spiel machen will, was auf dem internationalen Markt bestehen soll, dann muss man das irgendwie machen, aber ich wäre durchaus auch mal der Meinung, man könnte auch mal eigene Geschichten erzählen, muss nicht immer irgendwie die Amerikaner ins Zentrum der Erzählung ja, ja. stellen.
Jetzt weiß ich auch wieder, welcher Cast das war. Das war, als wir über das Sarah is Missing auf dem dieses Telefonspiel gesprochen haben. Da haben wir kurz über südostasiatische Spiele gesprochen. Mhm. Und da war, also die fand ich gerade aus diesem Grund so cool. Also, dass es da so Spiele gibt, die zum Beispiel in einem thailändischen Krankenhaus spielen. In welchem Spiel findest du mal ein Krankenhaus, das wirklich auch so gestaltet ist, wie die Leute das vor Ort kennen? Also ist ein Krankenhaus erstmal ein Krankenhaus, aber da sind einfach so viele Kleinigkeiten irgendwie drin. Oder wir haben dafür plädoyiert in dem Cast, dass zum Beispiel deutsche Entwickler auch gerne mal ein Spiel in Deutschland machen können. Weil das findest du selber als Entwickler vielleicht ein bisschen langweilig, weil das die Umgebung ist, die da einfach direkt vor der Nase ist. Aber das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil, dass man es so gut kennt, weil du kennst diesen Ort viel besser als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Also wenn jetzt jemand aus den USA zum Beispiel kommt, um das mal umzudrehen, und der hätte jetzt den Auftrag, ein Spiel in Deutschland zu machen, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit, und wenn er nicht hierher reist, ein Spiel machen, wo du als Deutscher dann schmunzelst und sagst, naja, das ist so, wie sich Leute aus dem Ausland halt Deutschland vorstellen. Und andersherum ja auch. Also du hast dann, wenn du ein Spiel in Amerika ansiehst irgendwie, machst du einfach Sachen, die kennt man eigentlich eher so aus Filmen. Das sind so Klischees irgendwie so. Aber sobald Entwickler sich dazu entscheiden, dann irgendwie was vor Ort zu machen, also irgendwie was sie kennen, was sie machen, irgendwie was sie, dann wirkt es plötzlich halt auch nicht mehr so aufgesetzt und auch nicht mehr so klischeebeladen. Und trotzdem ist halt einfach dieses Kulturelle irgendwie so mit. Das ist ziemlich cool. Also mir ist das aufgefallen, es kommt jetzt diesen Monat zum Beispiel ein Spiel aus der Türkei raus. Und da sehen die Häuser halt auch so aus wie so diese etwas älteren, so ungefähr 50 bis 80 Jahre alten türkischen Häuser. Das kann ich schwer beschreiben, aber die haben da drin so bestimmte Teekannen zum Beispiel. Da gibt's halt diesen türkischen Tee, der aus bestimmten Kannen serviert wird. Das habe ich nur in diesem Spiel gesehen. Ich habe das irgendwie auf der Messe letztes Jahr entdeckt irgendwie so. Und so die Teekannen, die Öfen, die Art, wie die Türen gestaltet sind, sind so Kleinigkeiten. Aber es ist alles so, das sieht alles sehr türkisch aus. Und das ist irgendwie cool, dass man dann den Spielern solche Sachen dann irgendwie sieht. Also warum sowas nicht mal mit Deutschland machen zum Beispiel?
Ja, es ist ja auch irgendwie eine Chance, eine verpasste, dass man halt irgendwie sagt, naja, im Grunde ist doch das eigentlich ein tolles Medium, jetzt nicht nur Spiele im Speziell, aber auch, indem man halt auch mal andere Geschichten erzählen kann, und dann kriegt man halt immer diesen US-Brei vorgesetzt. Mhm. Also gerade im AAA-Bereich, finde ich, ist das halt total krass, dass da halt selbst Spiele, die nicht in den USA entwickelt werden, aber trotzdem eine total amerikanische Perspektive einnehmen. Und
wie schön das jetzt ist, Persona zum Beispiel zu spielen, Persona 5, wo die Entwickler ja selber aus Tokio kommen und gesagt haben, nö, warum sollen wir eine andere Stadt nehmen? Wir lassen das jetzt direkt in Tokio ansiedeln. Und es gibt eine schöne Dokumentation, die können wir hier auch verlinken, von Tokotoko.tv, wo die am Anfang die U-Bahn-Station, den Arbeitsweg von dem Chefdesigner nachvollziehen. Und der hat das wirklich so in der sehr, sehr künstlerischen Form auch so ins Spiel eingebaut. Die Ankunft des Protagonisten des Spiels von Persona entspricht so ungefähr dem Arbeitsweg, den er jeden Tag irgendwie hat, wenn er bei Atlus ins Büro irgendwie geht. Und das ist total cool. Also wie die U-Bahn-Stationen so interpretiert sind, diese ganzen Rolltreppen, die man so kennt, die so unendlich langen, und auch die großen Plätze, diese berühmten Kreuzungen, die man in Tokio hat und so. Und das ist total toll. Und das, man merkt irgendwie, das hat jemand gemacht, der das kennt. Und nicht irgendjemand, der mal ein paar Fotos gesehen hat und dann versucht hat, das nachzugestalten. Und das ist toll. Schade eigentlich, dass es das nicht öfter gibt.
Ja, wie gesagt, deswegen, um jetzt den Bogen nochmal zurück zu Kona zu spannen, finde ich sehr cool, dass sie da halt auch einfach mal gesagt haben, nö, wir kommen aus Quebec und wir wollen ein Spiel machen, was in Quebec spielt, und deswegen sehr löblich.
Ich glaube, da müssen wir echt mal, ist echt ein interessantes Thema, ne? Müssen wir wirklich mal drüber reden. Also ich finde, das ist mir auch schon aufgefallen. Also gerade bei, jetzt wo du sagst, so Horizon und so, es ist auch nie weggegangen. Das ist bei AAA echt immer nur USA.
Also ich glaube, das ist tatsächlich halt bei AAA, wo es um so viel geht, wo ein großer Publisher dahinter steht und sagt, hey, wir investieren da eine dreistellige 100-Millionen-Summe rein, da können wir kein Risiko eingehen, da muss das irgendwie in allen Märkten funktionieren, und weltweit bist du es halt einfach gewohnt, ich möchte jetzt das böse Wort Kulturimperialismus nicht in den Mund nehmen, aber du bist es halt gewohnt, einfach überall amerikanische Kultur. Also gerade wir, wenn wir einen Film schauen, wenn wir eine Serie schauen, dann finden wir es nicht merkwürdig, dass dort irgendwie amerikanische Themen transportiert werden, dass es in Amerika spielt. Im Gegenteil, es fällt dir eher so mal total auf, wenn eine Serie vielleicht irgendwie mal ein anderes Setting wählt. Ne? Wenn sie mal für eine Staffel jetzt irgendwie dann, keine Ahnung, bei hier Homeland gab es noch eine Staffel, die in Berlin gespielt hat. So, da warst du richtig so, ach, okay, krass, diese amerikanische Serie kommt nach Berlin oder so. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass ein Publisher halt niemals ein fettes Budget freigeben würde und niemals grünes Licht für ein Spiel geben würde, was halt irgendwie andere Themen anspricht, weil sie halt einfach sagen, oh, das Risiko ist uns zu groß, die Gefahr, dass das in irgendwelchen anderen Ländern nicht gut ankommt, ist zu groß, machen wir nicht.
Ist aber auch irgendwie bei Film ja auch, es war ja jetzt auch bei Ghost in the Shell zum Beispiel sehr stark diskutiert, der ist ja auch irgendwie kaum asiatischer Darsteller dabei und jetzt, wo du jetzt Berlin sagst, jetzt mal so abschließend auch mal, um so die Leute so ein bisschen heiß auf das Thema zu machen, da müssen wir echt drüber reden. Es kommt ein Film raus, der heißt Atomic Blonde oder so. Das ist irgendwie so ein Action-Espionage-Thriller, der 1989 in Berlin spielt. Was prinzipiell cool ist, aber erstmal ist Berlin sehr grau. Also grau, grau, grau in diesem Film. Aber was mir beim Trailer aufgefallen ist, da ist nicht ein einziger deutscher Darsteller drin. Also da sind Leute, die auch teilweise Deutsche spielen sollen anscheinend. Und das sind alles... Das sind alle Nationalitäten drin, irgendwie so, aber keine Deutschen. Obwohl der Film in Berlin spielt, das ist schon merkwürdig, oder?
Ja, klar, das fällt einem dann halt auch immer extrem auf, wenn man halt die Sprache versteht. Also ich kann mich, wie hieß diese Serie, die Akte X-Nachfolger war?
Fringe?
Fringe, genau. Da waren sie doch irgendwie auch mal in Deutschland und dann gab es da irgendwie ein Wissenschaftsgefängnis und so ein Blödsinn. Also wo du halt dann, wenn du die Sprache sprichst, merkst, Moment, das ist überhaupt, das gibt gar keinen Sinn. Sie haben da einfach irgendwelche deutschen Wörter hintereinander gehängt und haben halt wahrscheinlich dann irgendwo ihr Wörterbuch aufgeblättert, haben gesagt, ah, okay, hier Wissenschaft und was heißt Prison, Gefängnis, machen wir Wissenschaftsgefängnis, wird schon passen.
Genau.
Ich weiß, in Call of Duty gab es auch mal so Schilder, die überhaupt gar keinen Sinn machten. Da gab es ja auch mal in Hamburg in Modern Warfare 2 oder sowas, glaube ich, war das. Und da waren einfach völlig falsche Schilder, die machten überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich glaube, da hat sich halt keiner die Mühe gegeben, weil es egal war. So hat keiner jetzt irgendwie gedacht, oh, da müssten wir mal noch einen Muttersprachler draufschauen lassen, ob es dieses Wort überhaupt gibt, sondern das war halt, ach komm.
Ich glaube, das war der, den ich noch nicht gespielt habe, der dritte, glaube ich, ne? Spielt das in Hamburg oder so?
Ich meinte, es wäre der zweite gewesen, ja. Wo du dann, vielleicht war es aber auch der dritte, ich kann tatsächlich sein.
Also einen habe ich bisher noch nicht gespielt, aber der spielt auf jeden Fall in irgendeiner Stadt, die komplett zerlegt wird, wie immer eigentlich. Aber da habe ich auch mal sowas gehört. Das ist witzig, das ist ein Thema, das sollten wir uns aufbewahren. Aber zurück zu Kona. Gutes Spiel. Ich würde es, also die technischen Sachen haben mich schon ein bisschen gestört. Also ich finde, die, da sind zwischendrin auch so ein paar Ladezeiten, kleinere, die vielleicht nicht so cool sind und so. Aber ansonsten, ich würde es aber, wenn man so auf Detektivsachen irgendwie steht und Bock hat, mal was anderes zu spielen und also was Neuartiges, dann sollte man auf jeden Fall ein Bild riskieren. Ich finde es jetzt auch nicht so teuer. Also es kostet 20, gibt's für Xbox, PS4 und für PC. Und hat zwar immer noch so einen leichten, Early Access Flair, aber finde ich insgesamt aber trotzdem empfehlenswert für Interessierte.
Und vielleicht an der Stelle auch noch kurz der Hinweis, wieder ein schönes Zuschauspiel. Also so, ich weiß hier, unser Stefan macht es ja zum Beispiel gerne, dass er das irgendwie dann mit seiner Frau spielt und die schaut dann zu oder andersrum. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man zu zweit spielen kann, weil es halt einfach Spaß macht, zusammen zu rätseln oder zu sagen, hey, schau mal da hinten, da kann man noch durch den Wald durch, vielleicht ist da auch noch was. Und das ist ein Spiel, was man auch einfach zu zweit mit einem Controller spielen kann und beide werden Spaß dabei haben, finde ich.
Das stimmt, ja. Das ist so ein Adventure, das auch ganz gut funktioniert, wenn man da zusammen knobelt.
Gut, alles klar. Dann haben wir Kona auch besprochen. Dann, dir noch einen schönen Tag in der Kälte. Ich mache jetzt mal einen heißen Kaffee und dann hören wir uns morgen, Micha.
Meine Füße ist ein Eisblock entstanden. Tschüss. Ciao.